Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung beschäftigt sich mit der Klageeinreichung von Parität in den Parlamenten. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, die Münchner Juristin Christa Weigel-Schneider, Vorsitzende des Vereins für Fraueninteressen. Am Mikrofon begleitet sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Ich habe 2014 schon mal über das Projekt Parität in den Parlamenten gesprochen. Damals, noch in der Anfangsphase, kurz nachdem von den Aktivistinnen im Verein für Fraueninteressen entschieden wurde, dieses Projekt weiter zu verfolgen. Damals war bei Lora München die absolut erste Berichterstattung, die dieses Thema aufgegriffen hat. Es sollte weitere 9 Monate dauern, bis endlich der Bayerische Rundfunk das Thema entdeckt hat. Nun, heute sind wir schon weiter. Die Klage steht kurz vor der Einreichung. Die Bayerische Verfassung ist ja nun in aller Munde, nachdem Horst Seehofer diese Verfassung ändern will. Wollen Sie mit Ihrer Paritätklage auch die Verfassung ändern?
Nein, wir wollen die Verfassung anwenden. Wir wollen, dass die Grundrechte, so wie sie in der Verfassung verankert sind, auch umgesetzt werden.
Wer sind Sie denn? Wen vertreten Sie?
Ich vertrete das Aktionsbündnis Parität in den Parlamenten. Das Aktionsbündnis wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, die Wahlgesetze der Länder und des Bundes zu ändern. Initiatorinnen waren einmal der Verein für Fraueninteressen und der Stadtbund Münchner Frauenverbände. Dazugekommen sind dann der Bayerische Landesfrauenrat und der Bayerische Landesverband des Katholischen Deutschen Frauenbunds als Kooperationspartnerinnen. Das sind alles Vereinigungen mit über 100-jähriger Erfahrung in Sachen Frauenfrage in der Gesellschaft. Und diese Vereine haben in der Vergangenheit schon viel für Frauen erreicht. Wir sind der Auffassung, dass die bestehenden Wahlgesetze gegen Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz verstoßen, weil sie nicht sicherstellen, dass Frauen und Männer in den Parlamenten gleichzeitig vertreten sind. Wir wollen, dass die Verfassungsmäßigkeit der Wahlgesetze durch eine Popularklage überprüft wird und wir wollen Frauen gewinnen, die bereit sind zu klagen. Alles zu unserer Initiative finden Sie auf unserer Webseite des Aktionsbündnisses www.aktionsbündnis-parité.de. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass ich heute zu dieser Sendung eingeladen worden bin, weil das gibt mir die Möglichkeit, Parität in den Parlamenten in der Öffentlichkeit vorzustellen und für unser Bündnis zu werben. Herzlichen Dank. Und es wäre schön, wenn alle Hörerinnen und Hörer unser Aktionsbündnis weiter bekannt machen in ihrem Freundeskreis und für unser Bündnis werben.
Sie wollen mit Parität in den Parlamenten was bewegen. Um was genau geht es da?
Eigentlich ganz einfach. Uns geht es um die Gleichstellung und Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Im Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2 steht, und das schon seit 1949, der Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wir brauchen also gar keine Verfassungsänderung und eine Änderung des Grundgesetzes. Das wurde alles schon vor Jahrzehnten so in diesem Wortlaut verankert. Da fragt man sich vielleicht sofort, ja, wer überwacht eigentlich, dass Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt sind? Und gibt es überhaupt eine Überwachung? Die Antwort auf diese Frage steht dann gleich im nächsten Satz des Artikel 3 Absatz 2. Da steht nämlich, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Mit Artikel 3 des Grundgesetzes wurde zwar bereits 1949 die rechtliche Gleichstellung der Frauen festgeschrieben. Das war für damalige Zeiten sensationell. Man muss sich ja bloß mal die Zeit der Nachkriegsjahre vorstellen. Da war es wirklich nicht einfach durchzusetzen. Aber die Frauenfrage wurde damit noch lange nicht gelöst, denn es musste dieser Rechtsanspruch der Frauen, wie er im Grundgesetz dann verankert war, nämlich der Rechtsanspruch auf Umsetzung der Gleichberechtigung, noch vor den Gerichten eingefordert werden, weil der Gesetzgeber nicht entsprechend schnell reagierte.
Die Entstehung des Grundgesetzes Artikel 3 ist ja eine recht spannende Geschichte. Wie kam es denn zu Artikel 3? Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Ja, Sie haben recht. Also es ist wirklich eine spannende Geschichte. Sie ist so spannend, dass sogar 2014 diese Geschichte mit Iris Berben in der Hauptrolle als Elisabeth Selbert verfilmt und im Fernsehen ausgestrahlt wurde.
Wer war Elisabeth Selbert, die als Mutter des Artikel 3 gilt?
Elisabeth Selbert war SPD-Mitglied. Sie war Juristin, auch Mitglied im Deutschen Juristinnenbund. Und sie war eine der vier Frauen im Parlamentarischen Rat, der insgesamt 65 Personen stark war. Der Parlamentarische Rat hatte die Aufgabe, die Verfassung auszuarbeiten. Und sie wollte die Gleichstellung von Männern und Frauen gesetzlich als Rechtsanspruch gegen den Staat verankert wissen. Das war eigentlich ein ganz einfaches Ansinnen. Aber die Realität im Nachkriegsdeutschland sah natürlich anders aus. Sie scheiterte im ersten Versuch und da suchte sie landesweit Verbündete und sammelte Unterschriften von Frauenorganisationen, Verbänden und Organisationen, die ihre Idee unterstützen sollten. Damals gab es ja noch kein Internet. Konnte damals nicht so einfach wie heute sozusagen bewerkstelligt werden. Elisabeth Selbert musste persönlich durch ganz Deutschland reisen, Vorträge halten und anlässlich dieser Vorträge die Unterschriften sammeln. Die Unterschriften war natürlich alle auf Papier, nicht so wie heute in irgendwelchen elektronischen Petitionen. Und erst nachdem sie Waschkörbe voller Unterschriften dem Parlamentarischen Rat präsentierte, wurde der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt in das Grundgesetz aufgenommen.
1949 fehlte dem Artikel 3 unseres Grundgesetzes aber noch ein Satz, der erst 1994 im Zuge der Verfassungsreform, also gerade mal vor etwas mehr als 20 Jahren, ergänzt wurde. Was wurde da ergänzt?
Es wurde ergänzt, der Zusatz, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Aber dieser Satz bedeutet nur eine Klarstellung von Artikel 3 Absatz 2 Satz 1. Es bedeutet, dass der Staat nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 die Pflicht hat, die Gleichberechtigung zu fördern und sie umzusetzen. Die Formulierung Männer und Frauen sind gleichberechtigt beinhaltet, dass die Frauen gegen den Staat einen im Rechtswege durchsetzbaren Anspruch auf Umsetzung der Gleichberechtigung haben. So wollte es Elisabeth Selbert. Und immer wieder hat das Bundesverfassungsgericht Frauen Recht gegeben, die aufgrund Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 vom Gesetzgeber die Änderung von Gesetzen einforderten, die eine Benachteiligung beinhalteten.
Und was steckt da dahinter?
In Artikel 117 Grundgesetz war verankert, dass das dem Artikel 3 Absatz 2 entgegenstehende Recht bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft bleibt, jedoch nicht länger als bis zum 31.03.1953. Der Gesetzgeber ließ diese Frist verstreichen. Und ein 1952 eingebrachter Gesetzentwurf scheiterte am Widerstand der konservativen Kräfte, die in der Gleichberechtigung eine Störung der natürlichen Eheordnung sahen.
Das klingt heute ganz schön antik.
Ja, es ist antik. Und dann trat am 1.4.1953 ein gesetzloser Zustand ein, weil der Gesetzgeber die Frist in Artikel 117 Grundgesetz verstreichen ließ. Und das Gleichberechtigungsgesetz wurde dann erst 1957 verabschiedet und trat dann am 1.7.1958 in Kraft.
Aber bereits Elisabeth Selbert ging in ihren Vorstellungen noch einen Schritt weiter. Sie wollte, dass Frauen nicht nur gleichberechtigt sind, sie wollte Frauen auch in den Parlamenten. Also sie wollte, dass auch Frauen in der Politik aktiv sind.
Ja, und sie sagte 1978, in die Parlamente müssen die Frauen. Dort müssen sie durchsetzen, was ihnen zusteht. Und 1981 sagte sie, sehr mahnend, die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch Verfassungsbruch in Permanenz.
Elisabeth Selbert, die Mutter des Artikel 3 unseres Grundgesetzes, erkannte verbittert die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch Verfassungsbruch in Permanenz. Nun, es sollte weitere 30 Jahre dauern, in denen dieser Zustand nicht weiter hinterfragt wurde. Heute sind wir da schon weiter. Zumindest Juristinnen denken schon länger darüber nach, wie man diese mangelnde Heranziehung von Frauen in den Parlamenten beheben könnte. Wie es anfing, über Parität in den Parlamenten nachzudenken, darüber sprechen wir mit Christa Weigel-Schneider nach der Pause.
Wer sich nicht mit Politik befasst, hat die politische Parteinahme, die er sich sparen möchte, bereits vollzogen. Er dient der herrschenden Partei. Max Frisch.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Klageeinreichung für Parität in den Parlamenten. Mein Gast im Studio ist die Juristin Christa Weigel-Schneider, Vorsitzende vom Verein für Fraueninteressen. Es lohnt sich immer mal im Grundgesetz nachzulesen, was unsere Grundrechte so alles hergeben. Beispielsweise steht in Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Einführung dieses Artikels war ein steiniger Weg mit vielen Rückschlägen. Dass wir heute diesen Wortlaut haben, ist den aktiven Frauen rund um die Juristin Elisabeth Selbert im Nachkriegsdeutschland zu verdanken. Elisabeth Selbert selbst war keineswegs zufrieden mit ihren Errungenschaften. Ganz im Gegenteil. Sie war verbittert, dass Frauen weder in öffentlichen Ämtern noch in den Parlamenten vertreten waren und empfand dies als Verfassungsbruch in Permanenz. Es sollte weit über 30 Jahre dauern, bis ihre Ideen wieder aufgegriffen wurden. Wer kam denn auf die Idee, Parität in den Parlamenten aufzugreifen?
Das waren die Juristinnen aus Bayern.
Wie kommt man denn auf solche Ideen?
Ja, da muss man sich einfach die bestehenden Parlamente und die Verteilung von Männern und Frauen in den Parlamenten anschauen. Nirgends in keinem Parlament in der Bundesrepublik ist der Frauenanteil von 50% erreicht. Bei 51% wahlberechtigter Frauen in Deutschland, und da kamen die Frauen des Juristinnenbundes auf die Idee, dies alles mal zu überdenken. Es gab ja schon immer die Initiativen, mehr Frauen in die Politik, aber der Erfolg war nicht so durchschlagend. Im Saarland gab es mal eine Petition zu diesem Thema. Aber geändert hat sich nichts. Also müssen andere Maßnahmen her, dass in der Politik Frauen einen Platz in der Politik auch bekommen. Ich bin Delegierte des Deutschen Juristinnenbunds im Bayerischen Landesfrauenrat. Und der Bayerische Landesfrauenrat hatte am 19.11.2012 zur Vollversammlung Professor Dr. Silke Laskowski von der Uni Kassel als Referentin zum Thema Parität eingeladen. Und die anschließende Diskussion gab dann den Anstoß, dass die Umsetzung der Parität in den Parlamenten auch eingefordert werden sollte.
In der letzten Sendung haben wir uns die Zahlen einiger Parlamente in Deutschland etwas genauer angesehen. Das wollen wir jetzt heute nicht wiederholen. Von einem Frauenanteil von 50% sind wir in allen Bundesländern weit entfernt. In Bayern und Baden-Württemberg ist der Frauenanteil der niedrigste. Im Saarland ist der Frauenanteil zwar am größten, liegt aber auch nur bei ca. 35%. Und im Bundestag sind gerade mal ca. 36% weibliche Abgeordnete vertreten.
Ja, und diese 36% entsprechen schon einem höheren Frauenanteil als in der 17. Wahlperiode. Da waren es noch fast 4% weniger, gerade mal 32,8%. Ja, man könnte der Meinung sein, es spielt keine Rolle, wer in den Parlamenten sitzt, dass es egal ist, ob dort Männer oder Frauen sitzen und der Männeranteil höher ist als der Frauenanteil. Aber so einfach ist die Sache nicht. Wenn man zum Beispiel den Gender Pay Gap sich anschaut, also den Unterschied der Gehälter von Männern und Frauen in Deutschland, dann steht Baden-Württemberg und Bayern besonders schlecht da. In Deutschland liegt der Unterschied in der Bezahlung bei Männern und Frauen insgesamt bei 23%, in Baden-Württemberg allerdings bei 27% und in Bayern bei 25%. Also in den Bundesländern mit den niedrigsten Frauenanteilen in den Parlamenten ist der größte Unterschied in der Bezahlung zwischen Frauen und Männern. Und das ist kein Zufall. Was der Gender Pay Gap langfristig bedeutet, ist hoffentlich heute schon allen klar. Wenn Frauen in ihrer Erwerbstätigkeit weniger verdienen, dann haben sie auch entsprechend geringere Renten. Geringere Renten bedeuten Altersarmut und das bei einer alternden Gesellschaft. Und die Altersarmut ist weiblich und das steht heute schon fest.
Wie sieht es denn in unseren Parteien aus? Wie ist dort die Verteilung von Männern und Frauen?
Leider gibt es da nur die Grünen, die einen Frauenstatut praktizieren. Da werden die Wahllisten grundsätzlich alternierend mit Frauen und Männern besetzt und entsprechend haben die Grünen insgesamt den höchsten Frauenanteil bis zu 50% beispielsweise in Bayern oder im Saarland. Aber bei den anderen Parteien sieht es mit dem Frauenanteil eher düster aus. Das schwankt natürlich von Partei zu Partei, auch von Bundesland zu Bundesland. Das Ziel des Aktionsbündnisses ist jetzt, durch eine 50-50-Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahllisten ein gerechtes Geschlechterverhältnis in den Parlamenten zu ermöglichen. Die paritätische Wählbarkeit von Frauen ist die Voraussetzung für die gerechte Vertretung und Durchsetzung der politischen Belange und Interessen der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.
Also weder in den Parlamenten noch in den Parteien sind Frauen entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung beziehungsweise nicht einmal zu 50% vertreten. Da kann man doch sagen, dass unsere Demokratie in den Parlamenten nicht so richtig abgebildet ist, oder?
Das stimmt, das ist leider wahr. Seit jeher mangelnde parlamentarische Repräsentanz der wahlberechtigten Frauen, wie es bereits Elisabeth Selbert 1978 erkannt und auch ausgesprochen hat. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Repräsentanz Stimme verleiht. Repräsentanz ist die Voraussetzung für die Vertretung und Durchsetzung der Belange und Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Werden die Belange von Bürgerinnen und Bürgern durch die Politik wirklich vertreten? Wir sind der Überzeugung, dass das nicht gelingen kann, wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht im Verhältnis ihrer beider Geschlechter in der Gesellschaft, auch in den politischen Entscheidungsgremien vertreten sind. Die entscheidende Frage ist doch, braucht es eine gleichzeitige Repräsentanz von Männern und Frauen in den Parlamenten oder können Männer Fraueninteressen politisch nicht genauso gut vertreten wie Frauen? Meine Antwort ist da eindeutig und ganz klar. Sie könnten es, tun es aber in der Regel nicht, weil in unserer Gesellschaft das Verständnis für gendergerechtes Denken und gendergerechte Strukturen fehlen. Unsere Gesellschaft vielmehr immer noch von patriarchalen Grundstrukturen geprägt ist. Und das ist meiner Meinung nach letztendlich die Ursache, dass wir Frauen nach wie vor Diskriminierung erfahren und die Gleichberechtigung noch nicht vollständig umgesetzt ist. Faktum ist, wir leben in einer Demokratie und die Demokratie dient der Repräsentanz des gesamten Volkes. Und da gehören zweifelsfrei die Frauen dazu.
Warum ist die Repräsentanz im Parlament wichtig?
Die Repräsentanz der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger dient nicht der Repräsentanz von gewichtigen Teilen der Bevölkerung, sprich der Männer zum Beispiel. Und so lautet der Verfassungsauftrag gemäß Artikel 38.1 Grundgesetz: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind Vertreter des ganzen Volkes. Und entsprechend regelt Artikel 28 die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern.
Jetzt könnte man natürlich sagen, das war schon immer so, das ist ein Naturgesetz. Das wird ganz einfach nicht geändert.
Ja, nicht ganz so. Immerhin haben wir das Bundesverfassungsgericht hinter uns. Das Bundesverfassungsgericht sagt, Demokratiekonzept des Grundgesetzes fordert effektive Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger auf politische Entscheidungen. Das nennt man Volkssouveränität.
Wir bewegen uns also weg vom Fördern, wie es im Grundgesetz Artikel 3 steht, hin zum Fordern.
Richtig.
In unserer Gesetzeslandschaft wäre eigentlich alles sogar recht detailliert geregelt. Es wird der Bundestag geregelt und es sind auch die Länder geregelt. Aber in der Durchführung und in der Realität hinken wir ganz kräftig hinter unseren Gesetzen her.
So sieht es aus und genau das hat schon Elisabeth Selbert ausgesprochen. Sie nannte es bereits 1981 einen Verfassungsbruch in Permanenz. Ohne gleichberechtigte Parlamente gibt es keine gleichberechtigten Gesetze. Und die Folgen kennen wir doch alle. Also Beispiele. Seit 1949 fehlt ein Gesetz zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit von Frauen und Männern. 25% Gender Pay Gap, 60% Gender Pension Gap zulasten von Frauen. Das führt zur Altersarmut bei den Frauen. Seit 67 Jahren fehlt ein Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft. Und seit 67 Jahren fehlt ein Quotierungsgesetz für Aufsichtsräte und Vorstände. Und wie lange wurde da rumgeeiert, um eine Quote bei den Aufsichtsräten einzuführen? Und seit 2015 sind wir gerade mal bei 30% angelangt. Theoretisch. Es bleibt abzuwarten, ob diese 30% überhaupt schon erfüllt sind. Und dann fehlt die wirksame Gleichstellung und die entsprechenden Gesetze für den öffentlichen Dienst, für die Hochschulen, für die Gerichte in Bund und Ländern. Dann fehlt natürlich die wirksame Regelung zur paritätischen Besetzung von Bundes- und Ländergremien.
Wie stehen Sie denn zu dem beliebten Gegenargument der Paritätdebatte? Frauen haben schon die Mehrheit der Stimmen, wegen 51%. Also werden männerlastige Parlamente insbesondere auch von Frauen bevorzugt und gewählt.
Also dieses Argument greift nicht, solange die Frauen nur Listen wählen können und diese Listen überwiegend mit Männern besetzt sind.
Man kennt ja den Spruch von Otto von Bismarck, was lange Röcke trage, Weiber, Pfaffen, Richter, tauge nichts in der Politik. Das Zitat ist über 150 Jahre alt. Unsere Parlamente scheinen das aber immer noch anzuwenden, zumindest wenn es um die Weiber, also heute wohl eher Frauen, geht. Die werden nach wie vor nicht so gerne gesehen. Wie stehen Sie denn dazu?
Also ich halte den Satz von Otto von Bismarck krass antiquiert. Wir haben immerhin eine Pfarrerstochter an der Spitze der Bundesrepublik. Allerdings, wo er noch ein bisschen recht hat, ist natürlich, dass Frauen in der Politik nach wie vor noch nicht so gerne gesehen werden und Frauenanliegen in der Politik geringer geschätzt werden als Männeranliegen. Da gilt es, das zu ändern, indem wir den Frauenanteil in den politischen Entscheidungsgremien erhöhen. Repräsentanz verleiht Stimme, es wurde öfters jetzt in dieser Sendung schon gesagt, und Repräsentanz bedeutet, dass Frauen Frauenanliegen in den Parlamenten besser vertreten können als Männern und dass es deshalb notwendig ist, dass der Frauenanteil in den Parlamenten höher wird, als er bisher ist.
Obwohl wir in Deutschland ein wohldurchdachtes Grundgesetz haben, in dem im Artikel 3 die Gleichberechtigung gesetzlich verankert ist, sieht die Realität in öffentlichen Ämtern anders aus. In unseren heutigen Parlamenten sind wir weit entfernt von einem 50-prozentigen Frauenanteil. Hier bewegen wir uns zwischen ca. 35% im Bundestag bis hin zu nur ca. 19% im Landtag Baden-Württemberg. Schon 1981 thematisierte die Mutter des Grundgesetzes Artikel 3, Elisabeth Selbert, die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in Permanenz. Nach der Pause sprechen wir mit Christa Weigel-Schneider, was beim Infotag zum Thema Parität in den Parlamenten im Senatssaal des Bayerischen Landtags stattfand.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema Klageeinreichung von Parité in den Parlamenten. Mein Gast ist die Juristin Christa Weigel-Schneider vom Münchner Verein für Fraueninteressen. Im ersten Teil haben wir gehört, dass der Frauenanteil in Deutschland in öffentlichen Ämtern zu gering ist. Frauen sind im Bundestag nur zu 36,5% vertreten. Zwar ist im Bayerischen Landtag der Frauenanteil von 1949 mit 1,7% auf 30% gestiegen. Von einer Gleichverteilung sind wir jedoch weit entfernt. Aber es gibt eine Paritätdiskussion, also eine Diskussion über Gleichverteilung von Männern und Frauen in allen politischen Gremien. Am 28. Oktober 2015 gab es einen Infotag zum Thema Parität in den Parlamenten. Wie lief das ab?
Die Veranstaltung im Bayerischen Landtag fand in einem sehr würdigen Rahmen statt, nämlich im Senatssaal. Landtagspräsidentin Barbara Stamm eröffnete offiziell die Veranstaltung, gefolgt von der Frauenbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Frau Staatsministerin Emilia Müller. Dann folgte Hildegund Rüger, Präsidentin des Bayerischen Landesfrauenrats. Und sie zitierte mit einem Augenzwinkern die ehemalige Bundesministerin Käthe Strobel mit den Worten: Politik sei eine viel zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern überlassen könnte. Auch ich konnte eine Rede halten und habe betont, dass erst die paritätische Wählbarkeit von Frauen die Voraussetzung für eine gerechte Vertretung sowie für die Durchsetzung der Interessen aller Bürgerinnen ist.
Sie sind also voll entschlossen, die Idee von Elisabeth Selbert weiter zu verfolgen und wieder aufzunehmen und das auch gerichtlich klären zu lassen.
Ja, anders geht das nicht. Das haben die letzten Jahrzehnte bewiesen. Obwohl 51% der wahlberechtigten Frauen sind, sind Frauen in den Parlamenten auch heute noch immer unterrepräsentiert. Im Landtag sowieso, aber auch auf kommunaler Ebene liegt der Frauenanteil nur bei rund 25%. Und das ist nicht länger hinnehmbar, dass die Hälfte der Bevölkerung bei der Mitgestaltung politischer Entscheidungen benachteiligt wird. Wir brauchen in allen politischen Gremien die richtige Mischung, halb Frauen, halb Männer. Deshalb müssen wir alles dafür tun, damit sich mehr Frauen in der Politik engagieren. Und die Veranstaltung am 28.10.2015 war hierzu ein sehr gelungener Beitrag.
Wie haben die Anwesenden reagiert?
Es herrschte sehr großes Interesse bei den Parteien des Bayerischen Landtags, die unter anderem mit ihren gleichstellungspolitischen Sprecherinnen Frau Dr. Ute Eiling-Hüttig von der CSU, Frau Verena Oskian vom Bündnis 90 Die Grünen und Frau Dr. Simone Strohmeier von der SPD vor Ort waren. Es war auch sogar Presse anwesend.
Warum starten Sie mit der Paritätdiskussion ausgerechnet im konservativen Bayern?
Da gibt es eben eine kleine Besonderheit in Bayern. Die Uhren gehen hier wirklich anders. Die bayerische Verfassung sieht eine Klagemöglichkeit vor, und zwar in Artikel 98 Satz 4 die Popularklage. Und diese Popularklage gibt es eben nur in Bayern und sonst in keinem anderen Bundesland. In Artikel 98 heißt es: Die durch die Verfassung gewährleisteten Grundrechte dürfen grundsätzlich nicht eingeschränkt werden. Der Verfassungsgerichtshof hat Gesetze und Verordnungen für nichtig zu erklären, die ein Grundrecht verfassungswidrig einschränken.
Was ist denn eine Verfassungsklage oder eine Popularklage? Wo reicht man die denn ein?
Die Popularklage wird beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. Und wir wollen in dieser Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof prüfen lassen, ob die derzeitigen Wahlgesetze gegen die bayerische Verfassung verstoßen, weil sie die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung und die Beseitigung bestehender Nachteile verhindert und eine effektive Einflussnahme des Volkes auf die Staatsgewalt einschränkt.
Wer kann denn eine Popularklage in Bayern einreichen?
Das Recht, Popularklage einzureichen, haben alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie rechtsfähige juristische Personen als auch Vereine und Verbände. Unser Aktionsbündnis bietet einen einfachen Weg an, sich zu beteiligen.
Die Idee ist genial und auch simpel. Nun, die Durchführung ist bestimmt nicht einfach. Auf welche Probleme sind Sie denn schon gestoßen? Wurden Sie ausgelacht?
Also, die uns auslachen, da stehen wir einfach schlicht drüber. Aber Probleme gibt es schon gewaltige. Wir mussten eine Anwältin finden. Wir mussten uns Gedanken machen, wer das alles bezahlen soll und wie das bezahlt werden kann. Und wir haben die Idee gehabt, die Finanzierung unserer Anwältin über einen Spendentopf zu bewerkstelligen. Und soweit ich das sehen kann, wird uns das auch gelingen.
Gibt es Möglichkeiten, Sie zu unterstützen?
Ja, natürlich. Ich habe es schon angesprochen, einmal Mitklägerin zu werden und natürlich dann, was uns auch sehr wichtig ist, dass wir Spenden bekommen. Es fallen zwar keine Gerichtskosten an, aber es fallen natürlich die Kosten für unsere Anwältin an und es fallen natürlich auch die Kosten an, um diese Popularklage zu bewerben und sie auf den Weg zu bringen. Wenn Sie Frau Prof. Dr. Silke Laskowski mandatieren wollen, können Sie über den Verein für Fraueninteressen, über unsere Homepage können Sie da Näheres erfahren, eine Vollmacht anfordern. Und diese Vollmacht können Sie dann unterschrieben zurücksenden. Sie sind von einer persönlichen Haftung für die Kosten freigestellt und Sie bekommen dann auch eine entsprechende Haftungsfreistellung, weil ja die Finanzierung über den Spendentopf läuft. Unser Spendenziel zur Kostendeckung ist derzeit 20.000 Euro. Je größer das erreichte Spendenvolumen ist, desto eher haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, bundesweit über Paritäten in Parlamenten zu informieren. Wir können dadurch Veranstaltungen initiieren und stattfinden lassen. Wir können Flyer drucken lassen und wir können natürlich die Aktion auch weiterhin in den Medien bewerben.
Nehmen Sie auch Männer als Mitkläger?
Natürlich, selbstverständlich.
Kann man zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Klage schon kurz vor der Einreichung steht, immer noch Mitkläger werden?
Ja, selbstverständlich.
Und wenn sie dann eingereicht ist?
Dann nicht mehr.
Dann nicht mehr.
Aber wir werden darüber rechtzeitig über unsere Homepage informieren.
Gleichverteilung von Männern und Frauen bei öffentlichen Ämtern ist eine noch nicht realisierte Vorstellung von Demokratie in Deutschland. Noch sind wir weit entfernt von einem 50-prozentigen Anteil von Frauen in unseren Parlamenten. Durch die Klageeinreichung von Parité in den Parlamenten beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof sollen unsere Wahlgesetze verändert werden. Nach der Pause spreche ich noch mit der Anwältin der Klage Parité in den Parlamenten, Professor Silke Ruth-Laskowski.
Jede ehrliche Arbeit hat den gleichen sittlichen Wert und Anspruch auf angemessenes Entgelt. Männer und Frauen erhalten für gleiche Arbeit gleichen Lohn. Artikel 168, Bayerische Verfassung.
Lora München 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Klageeinreichung von Parité in den Parlamenten. In Deutschland brauchen wir gar keine Gesetzesänderungen, denn wir haben bereits alle Gesetze. Das Grundgesetz ist eindeutig, die Argumente sind bekannt, die Gutachten geschrieben. Obwohl Parité in den Parlamenten in 7 europäischen Ländern Alltag ist, scheint kaum jemand in Deutschland davon gehört zu haben. Im Weiteren spreche ich am Telefon mit Prof. Dr. Silke Ruth-Laskowski von der Universität Kassel, die die Verfassungsklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof führen wird. Warum kennt man die Parité-Thematik in Deutschland gar nicht?
Ich muss gleich einmal gegensteuern und sagen, man kennt die Diskussion über das paritätische Wahlrecht inzwischen in Deutschland sehr gut, aber der Kenntnisstand könnte noch besser sein. Da haben Sie recht, denn seit 2001 existiert ein entsprechendes Gesetz in Frankreich und man könnte glauben, seither wird auch dieses Thema dann in Deutschland ganz prominent diskutiert. Das ist nicht der Fall, denn man hat den Eindruck, die Medien haben sich da etwas vornehm zurückgehalten, so als hätten sie geradezu etwas Angst, dieses Thema aufzugreifen. Das änderte sich 2009, als die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und sogar die Welt unisono bemerkten nach der Bundestagswahl 2009, der Deutsche Bundestag sei doch irgendwie nicht repräsentativ. Völlig zu Recht, nämlich mit Blick auf die dort fehlenden Frauen. Und genauso wurde es auch von diesen großen führenden Zeitungen zu Recht kritisiert. Und seither, darf ich Ihnen versichern, vergeht eigentlich kein Monat, dass ich nicht eine Anfrage zu einem Vortrag über dieses Thema erhalte. Und zwar von Juristinnen und interessierten Frauen selbstverständlich, die nämlich auch schon seit langer Zeit nicht mehr verstehen oder überhaupt nicht verstehen, warum die deutschen Parlamente so unterrepräsentiert sind im Hinblick auf weibliche Abgeordnete, also auf Frauen. Und ich darf Ihnen sagen, genauso wie Sie es mitgeteilt haben, aus Sicht der deutschen Verfassung gibt es dafür auch keinen plausiblen Grund.
Das Thema ist wieder neu, denn seit 1949 sind über 65 Jahre vergangen. Noch sind diese Jahre tatenlos seitens der Frauen verstrichen. Bereits 1978, und das ist auch fast 40 Jahre her, hat Elisabeth Selbert angemahnt, in die Parlamente müssen die Frauen, dort müssen sie durchsetzen, was ihnen zusteht. Und nichts ist passiert. Wie kann es das geben, dass sich da seit Jahrzehnten absolut nichts bewegt oder verändert?
Nun, da könnte man vermuten, dass diejenigen, die das Sagen haben, sehr gemütlich in den vorhandenen Strukturen eingerichtet haben und auch kein großes Interesse zeigen, diese Strukturen zu verändern. Also diese Vermutung besteht und genau da müssen wir anknüpfen. Denn die rechtlichen und auch die politischen Strukturen, um die es hier geht, die wurden im Laufe der Zeit sehr mühsam geändert. Und zwar nicht von denjenigen, die eigentlich dazu berufen sind, nämlich die Abgeordneten in den Parlamenten, sondern zum großen Teil durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das auch den Herren Abgeordneten, muss man sagen, die ja ganz mehrheitlich in den Parlamenten vertreten waren und auch immer noch vertreten sind, dann die Auslegung der deutschen Verfassung nahegebracht haben und auch deutlich gemacht haben, dass mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ernst gemacht wird, aus Sicht der Verfassung. Ja, und genau so sieht es hier auch aus. 1978, als Frau Selbert diesen bekannten Satz von sich gab, wie sah es da aus in Deutschland für Frauen immer noch sehr schlecht? Denn bis 1977, stellen Sie sich vor, sagte das Gericht, dass Ehefrauen nur arbeiten durften, wenn der Ehemann es auch erlaubte. Das waren die rechtlichen Rahmenbedingungen. Und es ist vollkommen klar, wenn dermaßen entmündigte Frauen in den Parlamenten auftraten, dass sie dort von den Herrenabgeordneten wahrscheinlich niemand so richtig ernst genommen hat. Und wenn wir uns die Frauen in den anderen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland angucken, wo sie ja überall unterrepräsentiert sind, Verwaltung, Gerichte, ja, die Wirtschaft, die Universitäten, dann erklärt sich das vor dem Hintergrund dieser Strukturen, die jahrzehntelang bestanden und die mühsam geändert werden mussten. Zum Teil erst, nachdem die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung hier nachgeholfen hat.
Eine Popularklage ist etwas Normales. Auf der Homepage des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs gibt es sogar extra ein Merkblatt Verfassungsbeschwerde und Popularklage. Also die Bürgerinnen und Bürger werden darauf hingewiesen, dass sie sich an diese Stelle wenden können. Was erwarten Sie? Wie wird diese Klage vom Gericht aufgenommen?
Ich denke, mit großem Interesse, denn eine solche Klage hat es bislang noch nie gegeben. Das Neue daran ist, dass sie großen Rückhalt unter Juristinnen gefunden hat. Und zwar aus den Gründen, die Juristinnen sind der Auffassung, aufgrund eigener rechtlicher Sachkompetenz, dass die herrschenden Verhältnisse in Bayern, aber natürlich auch in der Bundesrepublik, wo sie nicht anders sind, vor dem verfassungsrechtlichen Hintergrund und Verständnis, wie wir es heute vorfinden, nicht mehr zu halten sind. Das Wunderbare an Bayern aber ist, dass es dieses direktdemokratische Instrumentarium schon in seine Verfassung 1946 eingebaut hatte. Als einziges Bundesland bietet es der Bevölkerung die Möglichkeit, das Landesrecht im Rahmen dieses objektiven Beschwerdeverfahrens vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof auf Verfassungsmäßigkeit prüfen zu lassen. Das ist etwas, was wir an sich in der Bundesrepublik in jedem Bundesland bräuchten.
Wie ist denn das Verfassungsgericht in Bayern besetzt? Gibt es da auch Richterinnen?
Da gibt es auch Richterinnen, allerdings erstaunlich wenig, denn wie ich schon sagte, die bayerischen Juristinnen sind diejenigen, die diese ganze Bewegung zum Laufen gebracht haben, sodass man vermuten könnte, dass in Bayern sehr viele exzellente Juristinnen zu finden sind. Davon bin ich auch überzeugt. Der Frauenanteil im Bayerischen Verfassungsgerichtshof, der liegt bei etwa 20%, und das ist natürlich viel zu wenig.
Hoffen Sie, dass eine Richterin diesen Fall bearbeitet?
Ich hoffe sehr, dass eine der exzellenten bayerischen Juristinnen diesen Fall bearbeitet und dass solche beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof zu finden sind. Davon bin ich überzeugt. Daher würde ich es sehr begrüßen, wenn dieser Fall auf dem Tisch einer dieser Richterinnen landen würde. Wir warten ab und wir schauen, aber ich bin da ganz optimistisch.
Na, die Chancen sind ja nur 20%, dass man bei einer Richterin landet.
Das ist richtig.
Die meisten Gerichtsverhandlungen sind öffentlich. Eine Verhandlung von einer Popularklage ist doch hoffentlich auch öffentlich, oder?
Wir werden sehen, wie das Gericht damit umgeht, aber ich nehme an, dass es doch zu einer öffentlichen Verhandlung kommen wird, auf der dann die Argumente auch ausgetauscht werden. Ja, davon gehe ich aus.
Wäre es sinnvoll, wenn möglichst viele Zuschauerinnen oder Gerichtsbeobachter bei der Verhandlung oder bei den Verhandlungen dabei sind? Schon allein, um den Richtern das öffentliche Interesse zu zeigen.
Ich denke, das öffentliche Interesse wird schon dadurch deutlich, dass sehr viele Personen aus dem ganzen Bundesgebiet geklagt haben. Denn auf diese Weise kommt einfach zum Ausdruck, dass es sich um ein gesamtpolitisches Anliegen handelt. Aber selbstverständlich, je mehr Personen vor Ort sind und der Verhandlung folgen und auch dem Austausch der Argumente, ja, das ist es ja, worauf es ankommt, je mehr Personen dort anwesend sind und zuhören und sich eigene Gedanken machen und eine eigene Meinung bilden, desto besser ist es.
Muss man sich für eine Gerichtsverhandlung anmelden?
Das kommt drauf an, je nachdem, wie die räumlichen Verhältnisse sind. Wie es in Bayern, also in München vor Ort ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Normalerweise benötigen Sie eine solche Anmeldung nicht.
Was sind denn die Hindernisse dieser Verfassungsklage?
Die Hindernisse dieser Verfassungsklage, ich sehe erstmal keine Hindernisse. Wichtig ist, dass sie eingereicht wird und dass sich dann auf der anderen Seite sachkundige Richterinnen und Richter mit den Argumenten auseinandersetzen. Und dann kommt es letztlich auf die Argumentation an und darauf, dass die überzeugendste Argumentation sich am Ende durchsetzt. Und da bin ich sehr optimistisch, was die Argumentation der Klägerin angeht. Ansonsten sehe ich keine Hindernisse.
Bis wann können wir denn rechnen, dass die Klage dann tatsächlich eingereicht wird?
Die Klage wird in Kürze eingereicht werden. Die Einreichung hat sich etwas verzögert infolge von Umständen, die nicht absehbar waren. Also in Kürze ist damit zu rechnen und all diejenigen, die noch mitklagen wollen, mögen sich bitte an das Aktionsbündnis wenden. Dort gibt es die entsprechenden Formulare und eine Klage ist kein Problem.
Ohne gleichberechtigte Parlamente keine gleichberechtigten Gesetze. Mit dieser Forderung wollen Frauen über eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof die Paritätdiskussion in Deutschland in Gang setzen. Wer als Mitklägerin auftreten will oder wer diese Klage über eine Spende unterstützen will, der soll sich melden beim Verein für Fraueninteressen e.V. unter E-Mail parité@frauenintressen.de. parité@frauenintressen.de. Weitere Informationen gibt's über die Homepage www.fraueninteressen.de. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Klageeinreichung von Parität in den Parlamenten. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meine Gäste Christa Weigel-Schneider und Professor Dr. Silke Ruth-Laskowski. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.